Also ist zu hören gewesen, die Frage ist, es war die Frage danach, lässt sich das, wenn Staaten ihre Konflikte untereinander austragen und wenn es zum Krieg tendiert, lässt sich das berechnen? Lässt sich da einen Punkt festmachen, wo der Übergang stattfindet von man bedroht die bloß dazu, dass man sie dann tatsächlich überfällt? Ja, so diese, etwa diese Frage. Ja, ich würde das in zwei Fragen aufteilen. Die eine Seite, aus der Qualität eines Gegensatzes. Also die Amerikaner stört die behauptete Lieferung von Waffen aus dem Iran in den Irak zur Unterstützung schiitischer Aufständiger. Aus dem Umstand ist nicht gut ableitbar, das wird ein Krieg. Das geht nicht. Warum? Weil dazwischen liegen immer die Dinge. Der andere Staat stört einen, der macht was man nicht will, der hört nicht auf das Verbot, das man ihm erteilt. Das ist das Faktum, das ist klar. Insofern ist er nicht recht, das ist auch klar. Aber zum Krieg gehört immer noch die zweite Überlegung, ist es opportun, den jetzt anzugreifen? Haben wir jetzt gerade die Waffen frei, die Mittel? Gibt es andere Methoden, ihn klein zu kriegen? Ist es so wichtig? Alle die Seiten werden von einem Staat auch ventiliert. Das hat dann auch die Umkehrung, dass er sagt, jetzt, also da geht auch vieles miteinander zusammen. Wenn der Staat der Meinung ist, jetzt hat er einen Durchsetzungsbeweis nötig, oder der wäre jetzt gerade recht, der Durchsetzungsbeweis, dann ist der Anlass auch wieder ganz mickrig. Dann kann man auch mit ganz an und für sich unbedeutenden Anlässen einen Krieg vom Zaun brechen. Ich muss doch eigentlich sagen, der Krieg gegen den Saddam Hussein hat ihn doch was enorm Provoziertes. Also da kannst du wirklich nicht sagen, dieser Staat war eine echte Bedrohung für Amerikas Position in der Welt. Das war eine Kombination aus, schon mal Vater hat gegen den Krieg geführt und eigentlich dürft einer, der vom Ami bekriegt wird, nicht überleben. Das geht eigentlich nicht. Das ist schon eine schlechte Sache. Zweitens, und dann hält er sich auch noch. Und hält sich nicht bloß in der Form, dass es ihn überhaupt noch gibt und er dann zu Kreuze kriegt und sagt, ja, ich war verkehrt, ich entschuldige mich, ich will mich jetzt bessern. Sondern er hält sich und hält die alte Rechtsposition aufrecht. Ja, wie war das, Kuwait, gehört im Prinzip zum Iran, Irak. Es ist uns nur nicht möglich gewesen, dieses Recht durchzusetzen. Also er hält die Rechtsposition aufrecht, macht sich klein, aber er gibt es nicht auf. Also beweist die Fortgesetztheit des widersetzlichen Willens. Jetzt könnte Amerika langsam, aber der kann ja nichts mehr ausrichten mit seinem widersetzlichen Willen. Er ist ja entwaffnet, er ist ja ziemlich ohnmächtig geworden und so. Er kämpft mit seinem Öl-for-Food-Programm und die Kindersterblichkeit geht in die Höhe wie nichts. Lauter so Zustände. Die hätten ohne weiteres sagen können, auf den kommt es doch nicht mehr an.
Denken wir auch zum Beispiel, dass die ganze Störung ist doch so nichtig von der Innenstaat.
Ja.
Und dann auf der anderen Seite wird es so, als wäre es, als wäre es halt der Kriegsfall. Also das, wo die Übermacht tatsächlich zur Geltung kommen muss und so wäre für uns auch.
Man.
So widersinnig.
Ja, widersinnig ist vielleicht dann schlecht, weil man dann sagt.
Ja,
und die Unmäßigkeit beweist in dem Fall sehr, dass Amerika das Bedürfnis nach einem Durchsetzungsbeweis gehabt hat und sich einen schönen Fall dafür gesucht hat. Und nicht umgekehrt mit einem Fall zu kämpfen gehabt hat und dann zum Schluss gekommen ist, das geht hier nicht mehr anders als mit Krieg. Aber das sind Staaten frei, die suchen sich mal so raus und mal so raus. Manchmal leben sie mit einer Herausforderung, die ziemlich weit reicht, weil sie sich gerade außerstande sehen, den großen Krieg oder den Krieg zu führen, der dafür nötig wäre, oder weil sie Wichtigeres zu tun haben. Und in einem anderen Fall fällt der Beschluss zum Krieg und dann wird quasi der Anlass produziert. Ich habe aber die Frage vorhin noch auseinandernehmen wollen in die zwei Dinge. Aus dem Stoff kann man den Krieg nicht berechnen. Die andere Hälfte ist, aus den diplomatischen Äußerungen, wie jetzt Amerika oder ein anderer zum Krieg williger Staat, aus den Äußerungen, wie der Staat die Untat des anderen ausdrückt, wird der Kriegswille schon erkennbar. Also da gibt man sich dann Mühe, auch mal wieder was Abschwächendes zu sagen. Jetzt nehmt mal die Sache mit dem Bush und dem Iran im Augenblick. Bush sagt, ja, also es werden Waffen vom Iran in den Irak gebracht und schiitische Aufständische schießen damit auf Amisoldaten. Das dulde ich nicht, ja, das halte ich nicht aus. Dann sagt er den Satz dahinter, aber ob die Zentralregierung in Teheran das überhaupt weiß, kann ich nicht sagen. Das ist ein typischer Fall von, er erhält quasi das Drohmaterial, also ein Material, das durchaus, wenn er will, geeignet ist zu sagen, das wäre doch jetzt ein Grund, loszuschlagen. Das pflegt er, das Material. Und er sagt gleich dazu, aber der Schuldspruch ist noch nicht fertig. Also da wird deutlich, das ist eine Kundgabe, also so gleich morgen schießen wollen sie nicht.
Können sie aber auch nicht.
Vielleicht, weil sie es nicht können, die kalkulieren halt. Also Krieg muss man schon sehen, Krieg ist keine Notwendigkeit im Sinn von, ein Staat kann nicht anders. Krieg ist immer eine Rechnung, da beseitige ich ein Hindernis, da liefere ich einen Beweis meiner Durchsetzung, dann weiß der Rest der Welt mal wieder, woran er ist. Es ist wichtig, das Krieg dürfen wir nicht, also wenn man so quasi sagt, zur imperialistischen Ordnung ist Krieg nötig. Das kann man schon sagen, aber dann muss man es in etwa sich so denken, wie ich es heute versucht habe auszuführen. Und man darf es nicht so denken, dass ein Staat zum Krieg genötigt ist. Jetzt will man den weglassen, der überfallen wird. Der ist dann vielleicht wirklich zum Krieg genötigt. Aber ansonsten, und zwar in der Regel mit zwei Staaten miteinander auf eine Konfrontation zu marschieren, sind beide in der Lage, die zu bremsen, wenn sie wollen. Müssen sie was dazugeben, müssen sie auf eine Durchsetzung verzichten. Das geht schon, es ist immer eine Berechnung, dass es sich jetzt auch lohnt, den Kampf zu führen.
Vorhin sagt, die Sowjetunion war eine Herausforderung für die USA, weil sie sich dem kapitalistischen System widersetzt hat. Das Mullah-Regime im Iran tut sie auch. Es darf dort kein Coca-Cola verkauft werden. Das heißt, doch, das wäre eigentlich auch ein Grund, das zu machen, aber ich glaube, der Iran hat bewiesen, dass er unheimlich oder auch die Bevölkerung hinter dem Regime stecken, im Kampf im Ersten Golfkrieg mit Hussein. Und ich glaube, Amerika weiß, dass sie wahnsinnig große Verluste hätten, weil auch das Gebiet des Irans viel schwerer zu kontrollieren ist und die Soldaten dort viel bessere Chancen haben, noch mehr aus dem Hinterhalt, zum Beispiel auf amerikanische Soldaten zu schießen, wenn sie den Kampf erkennen. Wie weit glaubst du, dass ein Clash of the Cultures, also Krieg der Zivilisationen und so weiter, doch noch erfolgen könnte?
Das war jetzt eine Antwort. Fangen wir mal vorne an. Der Iran stört. Der ist von den Amis als Terrorstaat wird er bezeichnet, und das ist schon die Bezeichnung eines absoluten Unrechts eines Regimes. Also das hat kein Recht auf der Welt zu existieren. Das ist schon der Ton. Aber nicht, weil die den Kapitalismus verbieten. Selbst wenn Coca-Cola dort nicht verkauft werden darf, Alkohol wird wahrscheinlich auch nicht verkauft werden, im Prinzip spielt der Iran seine kapitalistische Rolle in der Weltwirtschaft. Erstmal im Wesentlichen dadurch, dass er Öl liefert und gegen Geld verkauft. Insofern tut er nichts, was an der Front stören würde. Und das Zweite, das dürfen wir auch nicht unterschätzen, die haben im Inland durchaus einen Kapitalismus. Also da kann MAN ein Werk bauen und Gewinne machen. Da kann Siemens Zeug hinverkaufen, aber sogar selber dort produzieren. Also beides kommt vor. Insofern ist das, das ist ein bisschen, das hat ungewöhnliche Dinge, weil den religiösen Stiftungen ein großer Teil des Nationalvermögens, auch des produktiven Nationalvermögens gehört. Aber der Verkehr zwischen den Firmen ist ein Geldverkehr, der kapitalistisch funktioniert. Also das darf man nicht, das ist kein Systembruch, was die da machen. Das liegt da ganz anders. Das ist ein Staat, der sich als, also da ist die Feindseligkeit gleich auf der Ebene der zweiten Abteilung unserer Überlegungen. Dieser Staat baut sich als Macht auf und sagt als Macht, ich will für mich und ich will in der Region andere Verhältnisse als Amerika sie will. Also die sind Feinde Israels, die sind ein Staat, der den Palästinensern, der die Palästinenser unterstützt im Widerstand gegen Israel. Die helfen zu den Syrern, die von anderen angefeindet werden und stellen sich gegen Saudi-Arabien als der Vormacht in Arabien und möchten in der islamischen Welt die Vormacht sein. Da ist die Rivalität. Man muss ja auch sagen, wenn man an die Europäische Union im Verhältnis zu den USA denkt, da ist ja die Rivalität auch eine, die hat nichts zu tun damit, dass die das System ablehnen würden. Das Wirtschaftliche. Da ist es gleich, wer kann verbindlich die Regeln setzen, die da gelten in der Abwicklung der kapitalistischen zwischenstaatlichen Verhältnisse. Aber da geht es nicht auf System, also kapitalistisches oder ein anderes Wirtschaftssystem. Und so ein Fall ist Iran im Prinzip auch. Der stört als Macht. Und da ärgert es die Amerikaner, dass die Macht über den Umstand, dass sie Öl verkaufen und da eine wichtige Geldquelle haben, überhaupt zu so vielen Mitteln kommt, dass der böse Wille, der verkehrte Wille, überhaupt so viel Potenzen entfaltet. Das ist überhaupt die große Kritik der Amerikaner an den Ölstaaten. Dass man das denen erlaubt hat, Öl für Geld zu verkaufen, entpuppt sich jetzt als, und da haben lauter Regimes materielle Existenzgrundlagen gefunden, sogar so weit, dass sie sich bis in die obersten Etagen der modernen Bewaffnung bewaffnen können. Die alle eine Staatsräson haben, die nicht voll eingeordnet ist in die andere Welt. So, das ist das, warum sie stören. Das zweite, Amerika hat am Iran, vielleicht noch viel mehr als am Irak, ein totales Verhältnis zum ganzen Rest der Welt. Die Europäer stellen sich sehr dagegen, dass gegen Iran Krieg geführt wird. Die Russen und die Chinesen sind auch sehr entschieden an der Stelle. Sie sind immer damit beschäftigt, den Iranern irgendwelche Brücken zu bauen, dass sie das Atomprogramm garantiert nicht militärisch nutzbar, dann aber schon machen würden und damit den Amerikanern der Wille, den Staat zu kippen, abgekauft werden kann. Es ist ja gar nicht der Wunsch der Amerikaner, dass dieser Frieden entsteht. Aber die anderen wollen ihnen quasi den Kriegstitel abkaufen, damit, als ob sie ihnen damit den Kriegswillen abkaufen könnten. Dennoch, Amerika würde sich da mit der Welt noch viel mehr anlegen. Und es ist gar nicht entschieden, ob die sich mit der Welt anlegen, in der Frage. Aber ich denke erstmal, vorläufig sind die auf dem Standpunkt, sie haben im Irak ein Riesenproblem und wollen die Front nicht ausweiten, wenn es kontrolliert zu haben ist. Es kann natürlich sein, dass im nächsten Moment genau das der Grund fürs Gegenteil wird. Gerade weil man den Irak nicht unter Kontrolle bringt, muss man die ganze Region ganz anders unter die eigene Kontrolle bringen. Kann auch sein. Als letztes würde ich das ins Feld in Rechnung stellen, was sicher auch berechnet werden muss von so einer kriegführenden Nation, dass der Iran durchaus Erfolg hat, das im Wesentlichen hinter der Regierung steht und deswegen auch bereit ist, in einem Krieg zu fechten und zu sterben und dass deswegen eine Durchsetzung dort auch nicht leichter sein würde als im Irak. Natürlich muss das auch in Rechnung gestellt werden, wenn man es macht. Aber ob man gleich sagen soll, die amerikanischen Kräfte reichen dafür nicht, das würde ich jetzt nicht behaupten wollen. Also, Klar. Auch das ist eine Weise, wie ein Staat wenigstens in defensiver Hinsicht eine gewisse Abschreckung zustande bringt.
Ich wiederhole sie abgekürzt. Seine Frage war, Amerika führt Krieg gegen den Terror und fordert damit Muslime und die muslimischen Länder und das Selbstbewusstsein in muslimischen Ländern heraus. Und er hat Sorge, dass wenn jetzt tatsächlich Terrorattentate in der westlichen Welt und auch in Deutschland mehr werden oder überhaupt in Deutschland mal gelingen sollten, dass dann die öffentliche Meinung kippt und man schnell zum Krieg gegen solche Länder bereit wäre. Das war die Botschaft. Und jetzt war ein Einwand dazu, jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass ich das auch noch zusammenbringe. Jetzt hat auch jemand was dazu gesagt.
Ich sagte, der Kampf gegen den Terrorismus war von Amerika erst ein Kampf gegen die gesamte Welt, wo sich die Welt auch unterordnen musste. In dem Ausspruch, was George Bush damals brachte, wer nicht für mich ist, der ist gegen uns. So, und dann kam es die Staaten erstmal um der neue sortieren. Und dann wurden halt die Staaten nicht eine neue bestimmen.
Wie verhält sich das zu dem Beitrag? Das sehe ich kein Rechtsverhältnis.
Ich sehe das eben irgendwie, dass es eine einzelne Ansage an die Muslime ist,
also,
was von mir amerikanisches Interesse ist.
Naja, auch. Also, ich fange mal andersrum an. Da zitiere die Formulierung Krieg gegen den Terror. Und das ist ja diese offizielle Parole, unter der alle Unterkriege im Augenblick, die Amerika führt, stehen. Und es ist insgesamt schon eine ganz komische Geschichte, Krieg gegen den Terror. Denn gegen Terror kann man eigentlich keinen Krieg führen. Terror, das sind Freischärler, die aus dem Hinterhalt raus irgendwas angreifen, unerwartet, selbstverständlich, gegen die kann man keinen Krieg führen. Gegen die gehen vielleicht Polizeiaktionen, wenn man es hinbringt, und das passiert ja auch, so ist es ja nicht. Und ansonsten kann man sich in einem gewissen Umfang gegen Terror, wenn man es ernst nimmt, gar nicht schützen. Insofern war von den Amerikanern das Wort Krieg gegen den Terror immer, man nimmt den Angriff auf diese Twin Towers in New York zum Anlass,
um einen Krieg zu erklären, eben dann letztlich doch nicht an Al-Qaida, denn wie soll man gegen Al-Qaida Krieg führen, sondern an Länder, die man dessen bezichtigt, dass sie nicht dafür garantieren, dass bei ihnen keine solchen wie die Al-Qaida sitzen. Und das sucht man sich natürlich wieder raus, welches Land einem da steht. Und da war Afghanistan erstmal, na gut, es war halt einerseits wirklich, da war diese Organisation massiv verankert. Zweitens, es war ein leichtes Opfer. Da hat man gedacht, das macht man, dann hat man die nötige Klarstellung. Und stellt für den Rest der Welt dann klar, der Nahe Osten, also für alle muslimischen Staaten, das stimmt da nämlich schon, die müssen sich umstellen, die müssen ihren ganzen aus einem religiösen Bewusstsein rauskommenden, beleidigten Nationalismus. Sie werden vom Westen penetriert, sie werden ihrer eigenen Kultur entfremdet durch Coca-Cola und so weiter. Sie werden die Opfer der amerikanischen Weltordnung. Sie müssen diesen Nationalismus bei sich rundherum bekämpfen und ausrotten und müssen als Staaten Garanten dafür sein, dass Anti-Amerikanisches bei ihnen nicht vorkommt. Das war der Antrag. Und der Antrag war dann, naja, und jetzt gibt es ein paar ausdrücklich anti-amerikanische Staaten in der Gegend, und die waren dann natürlich Kriegsziel. Also insofern war es, Krieg gegen den Terror war die Parole, unter der man Krieg gegen bestimmte Staaten führt, die einem nicht recht sind. Iran, Irak als erster Staat, dann Iran, Syrien und solche Staaten geraten alle mit der Parole, wird jetzt gegen beliebige Staaten vorgegangen, aber immer mit dem, weil sie keine Garantie dafür bieten, dass bei ihnen Anti-Amerikanismus nicht aufkommt, weil sie nämlich Anti-Amerikanismus selber als politische Linie haben. Deswegen sind sie Terrorstaaten. Der Beweis, ob die was mit Terror zu tun haben, den sind die längst los. So, insofern ist es der Ausdruck für Umkrempelung des Nahen Ostens, Krieg gegen den Terror, und im Ausdruck steckt, dort herrscht lauter vollkommen illegitime Gewalt. Also das sind keine respektablen Staaten, die ihre Rechte haben, sondern die sind als Unterstützer des Terrors illegitim. Also wert, beseitigt zu werden. Das ist die Botschaft, die in der Formulierung steckt. So, und jetzt nochmal zu den letzten Gedanken. Dann die Furcht, wenn bei uns Terroranschläge passieren, dann kippt die öffentliche Meinung und dann sind die auch gegen Kriege, für Kriege gegen arabische Staaten. Muss man erstmal sagen, ja, die öffentliche Meinung ist in Kriegsdingen immer das Allerdümmste. Die Völker sind, und zwar deswegen, weil sie gar nicht die wirklichen Machtberechnungen ihrer Regierung nachvollziehen, sondern weil sie immer die moralischen Rechtfertigungen der Kriege für die Gründe nehmen, sind die in der Kriegsbereitschaft immer weiter wie die Führung, wenn es auf Krieg zugeht. Das Unrecht des Gegners, dessen ist man sich ja längst sicher, da rechnet die Regierung noch lang herum, ob sich's lohnt, ob die Kosten nicht zu groß sind, ob man nicht sich mit anderen Weltmächten zu viel verdirbt, wenn man an der Stelle rücksichtslos wird. Die Regierung kalkuliert die Machtmittel und das Volk gewinnt sie zu einer Gefolgschaft für ihre kriegerischen Ziele. Mit den billigsten, der Feind ist im Unrecht. Der Feind tut Unrecht, der Feind ist ein Unmensch, mit einem Feindbild. Das ist nicht der Grund, der wahre Grund der Feindschaft. Und weil die mit dem Feindbild sich der Feindschaft anschließen, deswegen haben wir zwei Sachen. Erstens, die sind immer schneller dafür zu haben als die wirkliche Politik. Und zweitens, sie sind aber auch nur für das zu haben, was die wirkliche Politik will. So schnell muss man nicht fürchten, dass ein friedliebender Staat von der öffentlichen Meinung in einen Krieg getrieben. Ja, das ist wichtig. Da kann man lang sagen, die Moslems sind übel oder irgendwas. Und da, wenn die Regierung keine Lust hat und keine Feindseligkeit für sich aus Sucht, dann ist es Ressentiment. Also das ist schon wichtig, die Täter sind da schon die Staaten mit ihrer Rechnung und nicht die blöden Mitläufer, die für jeden Dreck zu haben sind, wenn es da reinkommt.